Hallo und herzlich willkommen bei Dreamplan hier. Und ich muss gerade schmunzeln, weil ich sitze hier gerade am Esstisch mit einem sehr, sehr guten Freund, den ich vor ein paar Jahren kennenlernen durfte. Es war Freitag, es war 10.30 Uhr, es war irgendwo in Grünwald im Schlosshotel. Es war eine Zusammenkunft von Männern und er war mittendrin, statt nur dabei. Und ich habe ihn da kennengelernt, sofort lieben gelernt. Er wurde dann ein sehr, sehr guter Freund, auch mein Golftrainer. Ich meine, am Ende muss man sagen, er hatte viel Leid ertragen müssen. Und heute sitzt er bei mir und er ist Teil dieses Podcasts heute von Dreamplan U. Und wir reden heute über Träume, Wünsche und Ziele und wie man sie realisieren kann. Und heute habe ich hier den berüchtigten Stefan Gandl. Hau dir!
Servus Küffi, schön, dass wir das zusammen machen.
Ja, es ist schön, weil du, lieber Stefan, hast mir gerade gesagt, bevor ich wollte jetzt auf die Aufnahmetaste drücken, weil du hast mir gerade gesagt, wir können heute über alles reden. Also es gibt eigentlich nichts, über das ich nicht reden kann und nicht reden will und irgendwas, was ich verstecken könnte. Und es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, den ich gleich von Anfang an mitnehmen möchte, weil du bist eine Person des öffentlichen Rechts. Ja, wenn man deinen Namen eingibt, dann findet man ein bisschen was über dich.
Absolut.
Ja, du bist Golfprofi, du warst auf der Tour, du bist heute noch mit sehr, sehr vielen Stars und Sternchen unterwegs, nicht nur auf dem Golfplatz, sondern darüber hinaus. Vielleicht gibst du uns mal kurz mit, wer ist dieser Stefan Gandl eigentlich?
Ja, jetzt hast du natürlich gleich, wolltest mal ganz tief reingehen und hast dann zum Glück nochmal die Kurve gefunden, weil das machen wir vielleicht erst in der zweiten Stunde. Aber ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wenn du sagst, wo wir uns kennengelernt haben, dann trifft es natürlich den Leitfaden meiner letzten paar Jahre, den mir nicht ein geringerer als der Bernhard Langer nahegebracht hat, nämlich unseren Glauben. Und da haben wir uns kennengelernt. Und man sagt ja eigentlich in so Gesprächen, und ich habe ja vielleicht so 120 Gala-Dinners pro Jahr bei Corporate Days, und dann sitzt du mit 8, 10 Leuten an so einem runden Galatisch, toll gedeckt und richtig gute Gesellschaft. Und zwei Themen solltest du vermeiden, Politik und Glaube. Und daran halte ich mich seit 10 Jahren nicht mehr, weil ich stehe dazu und ich finde es ganz toll. Und genau in so einer Männergruppe, in einer Bible Study, die ich aber viele, viele Jahre vorher schon angefangen habe in den USA. Ich habe ja in Florida gelebt, da in Delray Beach, Highland Beach, Boca Raton. Da ist auch der Bernhard Langer zu Hause und der hat mich eben jeden Montag mit eingeladen und wir waren zusammengesessen mit den tollsten und erfolgreichsten oder auch weniger erfolgreichsten, aber netteste Menschen, die im Glauben verankert sind. Und ich habe so viel mitnehmen dürfen und bei dieser Gelegenheit haben wir uns kennengelernt. Aber klar muss man viel weiter zurückgehen. Ich meine, ich bin in München aufgewachsen, ich bin in München groß geworden, habe dann meine Leidenschaft im Golfspiel gefunden, aber nicht aus Zwang, weil mein Papa jetzt gemeint hat, ich müsste das tun, sondern habe einfach freiwillig diesen Bacillus aufgenommen, als ich 12 war am Golfplatz und habe Bälle geschlagen und in diese Perfektion reingearbeitet. Und die suche ich ja heute noch, so mit knapp 50. Ist auch
bist
so.
Bist du noch dabei?
Absolut.
Ja, was mir an dir wirklich extrem imponiert, denn ich habe gerade drüber nachgedacht, während ich dir gerade zuhöre, ist dein Selbstverständnis für dieses Maximale. Du bist so ein Perfektionist und das merkt man, wenn man mit dir auf dem Golfplatz ist, du schaust dir alles im Detail an. Also dir fallen ganz kleine Dinge auf, die den anderen nicht auffallen. Und das ist bei dir auch beim Mensch so. Du bist ein unglaublicher Menschenkenner, so habe ich dich kennengelernt. Jemand, der Menschen relativ, sagen wir mal, an einer bestimmten Stelle an sich ranlässt. Aber ich glaube, dadurch, dass du halt auch mit sehr, sehr vielen Menschen in der Vergangenheit zu tun gehabt hast, auch Beratern um dich herum, weil du ja erfolgreich warst auf der Tour, auch ein gewisses Auge für Menschen bekommen hast.
Ja, du sprichst da natürlich ein Thema an. Und ich habe so für mich das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren habe ich versucht, mich weg von der Oberflächlichkeit zu bewegen. Also ich war früher schon tiefschürfend, aber natürlich, wenn du dich da draußen bewegst und wirklich von der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wirst und auch als junger Spieler, so wie ich mit 17, 18 angefangen habe, profimäßig Golf zu spielen, dann bist du ja auch abhängig, wie sieht dich denn deine Umwelt, wie sieht dich dein Umfeld, wie sehen dich die Menschen, die auf deiner Seite, die dir positiv gestimmt sind. Und dann merkst du natürlich auch sofort, wer ist dir um was neidig, wer gönnt dir was nicht. Und ich habe das damals, habe ich das nicht so stark wahrgenommen. Und ich wollte aber in den letzten Jahren wirklich weg und ich habe mich auch damit davon verabschiedet, von dieser Oberflächlichkeit, weil ich mag es einfach nicht mehr. Ich mag diese, ob das jetzt gemein gesagt, die Blender, die immer erzählen, was sie alles haben, wo sie überall hinfahren, mit was sie fahren, wie sie fliegen. Das geht so weg von dem, was ich gerne selbst für mich erfahren möchte und mit welchem Umfeld ich mich umgeben möchte. Und die Wahrnehmung, die kommt mit Sicherheit aus meinem Job, aus meinem Beruf. Also auf so ein Golfloch zu sehen mit den Augen eines Profis, da musst du schon die maximale Information dir holen. Deswegen haben wir natürlich auch immer so ein Buch dabei, weil alles kannst du dir fast gar nicht merken über Tage und Wochen. Und vielleicht habe ich das auch ein bisschen übernommen, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass diese Perfektion auch manchmal so ein bisschen ein Stein ist, wo man drüber stolpern kann im täglichen Leben. Da kann man schon mal eher 5 Grad sein lassen, aber für den Beruf. Und deswegen, ich schaue gern bei Menschen hinter die Kulisse. Ich schaue gern, wie sieht es an der Rückwand des Herzens aus. Das gefällt mir, das mag ich.
Weil du es gerade ansprichst, du deine Geschichte nochmal so ein bisschen herzuholen, ja. Du hast relativ früh diesen Golfsport für dich entdeckt und warst da ja auch, du hast mir letztens die Geschichte erzählt von deinem Papa. Ja. Vielleicht erzählst du dir auch ganz kurz.
Gerne,
ja. Diesen Fanatismus, auch diese absolute Bereitschaft, bis ans Maximum zu gehen und auch dieses Selbstverständnis zu haben, ja, auch die Nummer 1 der Welt zu werden.
Ja, deine Headline auch in deinem Podcast zielt ja darauf ab, wie bündelst du deine Energie, wie feierst du Erfolge? Das habe ich mir natürlich angeschaut und wir beide gehen ja schon eine Zeit lang miteinander durchs Leben. Und mir war das auch nie so bewusst wie damals, dass ich aus Freude dieses Spiel gespielt habe, Golf, mit 12 angefangen, 13, 14. Mein Papa war dann, der war einer der besten Tennisspieler in Deutschland und der hat nie sich getraut, alles auf diese eine Karte Sport zu setzen. Und ich erinnere mich, wie wenn das wirklich gestern war. Und wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ich bin dann in die Schule gegangen, aber ich habe Fußball gespielt. Ich war Mittelstürmer, ich habe für den TSV Großhadern gespielt. Das war ganz toll. Und ich habe, mir wurde wirklich ein gewisses motorisches Talent gegeben, ein Feingefühl und speziell in den Händen. Damals dachte ich, ich hätte es auch noch in den Füßen, als ich so viele Tore geschossen habe. Aber ich glaube, zum Fußballprofi hätte es vielleicht nicht ganz gereicht. Ich habe auch nie die Ausbildung gehabt, die jetzt zum Beispiel mein Sohn genießt bei Unterhaching. Aber dann hat plötzlich mein Vater als super Tennisspieler fängt mit dem Golfsport an. Und ich habe den Kopf geschüttelt und habe zu ihm gesagt, Papa, du hast sie doch nicht mehr alle. Du kannst doch nicht als super Tennisspieler, als Nummer 1 in deiner Tennismannschaft, kannst du doch jetzt nicht mit diesem Altherrensport anfangen. Das war meine Meinung als 9-, 10-Jähriger. Und dann hatte ich das Pech, dass ich immer mit ihm auf diesen Golfplatz fahren musste. Jedes Wochenende. Ich konnte nicht mehr Fußball spielen, ich konnte nicht mehr Tennis spielen. Und aber plötzlich,
wie alt warst du da?
10. Also ich habe die ersten 2 Jahre, muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich mit der Steinschleuder und im Taschenmesser in der Hose auf dem Golfplatz rumgelaufen und war nur im Wald. Also wir haben Baumhaus gebaut, wir haben geschnitzt, dann habe ich immer zu den Golftrainern gesagt, es ist doch völlig unlogisch, ihr versucht den Ball so weit zu schlagen und dann lauft ihr wieder hinterher und holt den dann und schlagt den dann weiter. Das macht doch gar keinen Sinn. Also so naiv, kindlich, da hätte ich lieber von der Mittellinie versucht, 5 auszudribbeln, ja, oder versucht eine Longline-Vorhand so fest es geht zu schlagen, dass der andere den nicht mit hinkommt oder sowas. Und dann, da hat der Bernhard Langer schon richtig gut Golf gespielt, der war auf der European Tour, war schon Sieger auf der Tour und dann kam der in seinem Golfclub, wo er seine Lehre gemacht hat, im Münchner Golfclub in Strasslach und dann hat er mein Jugendtraining geleitet und dann bin ich hinten mit meiner Steinschleuder rechts in der Hosentasche, bin ich entlang gegangen und dann sagt er, hey du da, komm mal her, magst du mal probieren? Dann sagt er, na. Und dann sagt er, jetzt komm halt, jetzt probier halt mal. Ja. Und dann habe ich von ihm ein 7er Eisen in die Hand bekommen. Und dann habe ich den ersten rausgebrettert. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Und habe ihm zurückgegeben und gesagt, also das kann ich jetzt, das ist gut, passt. Dann hat er klar gesagt, na können tust du das noch lange nicht. Können tust du das vielleicht dein Leben noch nicht. Ja genau, jetzt habe ich es, jetzt kann ich es. Und seitdem, und dann sagt er zu mir, du, bei dir schaut es wirklich aus, als wenn da ein bisschen ein Talent schlummern würde. Und von dem Tag, da war ich dann 12, habe ich gespielt. Und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich mich geärgert habe, weil wir hatten ein Turnier und das war mit so einem Bindfaden. Und dann hat mir die Jugendwarte nach diesem Turnier erklärt, dass ich also da jetzt mein Handicap nicht bekommen könnte, weil beim Bindfadenturnier kann man kein Handicap bekommen. Das wäre so ein bisschen Cheating, also es wäre nicht okay. Und dann habe ich geweint auf dieser Terrasse, bis die ganzen, alle, das ganze Komitee, dann kriegt das halt, ja. Und dann bin ich aber innerhalb von ganz, ganz schneller Zeit echt gut geworden. In 3 Jahren war ich in der ersten Mannschaft, dann habe ich, dann nach mit 15, 16 war ich im Nationalkader. Und dann kam eben der Bundestrainer, da war ich 15 und hat gesagt, du, bei dir schaut es so aus, als wenn du vielleicht damit echt Geld verdienen könntest. Und ich habe Geld verdienen mit 15, 16 war nicht im Kopf, sondern ich für mich war immer, das macht mir Spaß, das würde ich gerne 20 Stunden am Tag machen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach auf jeden Fall. Und was muss man dann alles tun? Und mein Vater hat mich damals echt gefördert und ich weiß jetzt auch warum, weil er hat ein Angebot, Tennisprofi zu werden und hat es aber nicht angenommen. Er hat gesagt, na, ich gehe den sicheren Weg, ich gehe in eine Bank. Und er hat dann gesagt, hey, wenn mein Sohn jetzt auch noch das, die Möglichkeit hat, dann stütze ich ihn da. Er hat mir also nie einen Stein in den Weg gelegt, aber ich erinnere mich an ein Gespräch am Frühstückstisch und bei uns ging es in der Familie 24 Stunden nur um Golf damals. Also wir sind, wie ich 14, 15 war, sind wir am Tisch gesessen und haben nur, wie ist das Loch und wie ist der Ball und wie ist der Schläger und Ranglistenturnier da müssen wir früh genug hinfahren und lauter so Sachen. Und dann habe ich ihm, in der 8. Klasse war, habe ich ihm gesagt, du Papa, ich muss dir was mitteilen, nach der 8. Klasse ist Schluss für mich mit der Schule, ja. Ja, ich habe das todernst, und dann sagt er zu mir, ah, das ist ja hochinteressant. Sagt er zu mir, das ist ja hochinteressant. Ja, aber was machst du denn, wenn das mit dem Golf nichts wird? Dann sage ich, das steht ja außer Frage. Diese Option gibt's ja gar nicht. Da war ich 15. Und dann hat er mich also überredet und mich überzeugt, dass es gut wäre, einen Schulabschluss zu haben, den ich dann natürlich gemacht habe auf dem Gymnasium. Aber mein Argument war, na, wenn ich früher dann als Berufsspieler spiele, dann hätte ich Vorsprung den anderen, die was anders machen. Also damals hatte ich schon so ein rationelles Denken, was ich dann auch übernommen habe. Und wenn du meine Kollegen jetzt fragen würdest, auch Kollegen, die mir vielleicht den einen oder anderen Werbevertrag nicht gegönnt haben, würden aber immer bestätigen, der Hundling hat 4 Bälle geschlagen. Also ich habe 500 Bälle am Tag, war normal. Und das habe ich aber immer aus Spaß gemacht, nicht aus muss. Mir war sehr schnell klar, und jetzt spanne ich den Bogen wieder zu deinem Eingang, diese Perfektion, und die ist jetzt immer noch da, weil diese Sportart an sich ist ein Leben lang auf der Suche nach der Perfektion. So könntest du den Golfsport beschreiben. Und es war mir völlig klar, dass wenn du eine hohe Anzahl an Wiederholungen machst, dass die Wahrscheinlichkeit, unter extremen Druck diese Bewegung zu machen, größer wird. Und Wahnsinn. Das ist der Grund, warum ich das gemacht habe.
Und man könnte so viele Fragen ableiten, aber die mir jetzt am Schluss wirklich aus dieser ersten Passage oder aus deiner ersten Lebensphase jetzt hängen bleibt, ist das Thema Konstanz. Weil es sind natürlich viele Menschen jetzt in dem Podcast, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht auch mehr wollen, ja, die Sportler sind und auf dem Sprung sind. Na, viele Menschen, die halt einfach in dem Kopf immer das Maximale haben.
Ja.
Na? Was gibst du denen mit aus dieser ersten Lebensphase? Weil du sprichst etwas an, das heißt Konstanz. Und du sprichst auch etwas an, was wahrscheinlich bedeutet, mehr zu machen als alle anderen. Bereit zu sein, mehr zu tun als alle anderen.
Michael Fee, da müssen wir jetzt echt das Band verlängern hier. Oder wir müssen jetzt statt 3 Teile vielleicht 10 Teile machen. Aber ich habe ja einen tollen Sohn, der ist das ist kein Kampf mit ihm, weil der selber so eine Gabe hat und so ein Talent an Motorik hat, dass er vielleicht ein bisschen von mir geerbt hat und das Glück gehabt hat. Aber ich sage zu ihm immer, du musst in diesen Topf, musst du was einbezahlen, um was rausnehmen zu dürfen. Und du kannst nicht selbstverständlich da reinlangen und glauben, dass jetzt der Erfolg da ist, weil du jetzt ein alltägliches Fußballtraining machst. Genauso wie ein Golfer nicht glauben kann, dass wenn er das alltägliche Mannschaftstraining mitmacht, dass er dann irgendeinen Preis dafür kriegt, dann ist er erstmal average, dann ist er erstmal Durchschnitt. Und ich kann nur, also ich für mich, das hört sich vielleicht brutal an, aber ich war immer zu mir brutal und vielleicht war ich früher noch brutaler zu mir, als ich jetzt bin. Ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen menschlicher geworden. Erfolg hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und das ist ja das Witzige, komisch, dass der Erfolg dich immer motiviert, ja. Lustig, genau. Ja. Bei uns Golfern, bei uns Profis auf der Tour gibt es einen super Witz. Komisch, dass immer die, die am meisten trainieren, immer das meiste Glück haben. Da lacht immer jeder. Ja, es ist doch verrückt. Also musst du doch mehr tun als die anderen, um ein bisschen mit dem Kopf aus der Masse rauszukommen. Mhm. Und die anderen, und das ist eigentlich das Brutale, und das habe ich gestern erst wieder meinem Sohn Lucky gesagt, die anderen, die wollen ja gar nicht, dass du aus dieser Masse rauskommst, ja, weil die wollen dich ja dabei haben. Ja, die wollen ja eigentlich sagen, Hage, hast du auch nicht geschafft. Ja, aber es ist auch schwer. Ja? Das ist ein Satz, da wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen, weil es ist nur so schwer, wie du siehst.
Richtig.
Und jetzt, wenn du hergehst und sagst, okay, wie, also Wiederholung, es gibt da diese ganzen Studien, du musst bis zum 17, 18. Lebensjahr 15.000 Wiederholungen machen, ob das jetzt eine Stargeigerin ist oder ein Weltklasse-Golfer oder ein Weltklasse-Tennisspieler. Es ist doch logisch, dass ich muss mal ein paar tausend Mal Longline meine Vorhand entlang brettern, damit in einem Match ich dieses Vertrauen, dieses Selbstvertrauen und dieses Wissen, dass ich die kann, muss ich es machen. So, also brauche ich Wiederholung. Und das ist, was ich für mich gesagt habe. Und es hat aber auch funktioniert. Es hat auch funktioniert, weil je öfter ich diesen Schlag gemacht habe und je öfter ich diese Wiederholung gemacht habe, umso sicherer bin ich geworden. Und das kann ich eigentlich nur jedem. Und ich glaube, ich bin in der Wirtschaft oder draußen im freien Berufsleben, bin ich nicht so ein Profi wie auf dem Golfclub, auf dem Golfplatz. Aber ich glaube, dass ich es in jede Sparte adaptieren könnte. Mhm.
Ja, und du sprichst vielleicht auch die Ableitung zur nächsten Frage. Was gibst du deinem Sohn mit? Weil du hast ihn gerade angesprochen, ja. Und ich kenne ihn auch ein bisschen. Mhm. Er ist ja unglaublich begabt, ja. Wir haben uns gerade auch Challenges angeschaut, weil wir sind ja gerade in der Quarantänephase. Genau. Da muss jeder Challenges machen. Ja. Man sieht rückwärts einfach mal einen Fußball in den Basketballkorb, gepflanscht, ja.
Toll.
Und genau. Natürlich auch er, dadurch, dass du dem, sagen wir mal, sehr ballaffin bist, hast du ihm dann auch ein gewisses Talent mitgegeben. Aber was gibst du ihm darüber hinaus mit, wenn du abends mit ihm beim Essen sitzt, wenn du ihn in der Früh beim Frühstückstisch das Müsli hinstellst, abends ins Bett bringst, was gibst du ihm mit, wie willst du deinen Sohn wahrnehmen?
Also Vater-Sohn ist ja sowieso nicht so einfach. Ja? Jetzt habe ich aber ein paar um mich rum, ob das jetzt Profisportler im Fußball sind oder auch im Golf oder auch im Tennis. Ich versuche dann natürlich einen gewissen Einfluss auf ihn auszuüben in dieser Richtung, dass auch diese Menschen mit ihm ein bisschen reden, wo er dann mit einem anderen Ohr zuhört, also mit dem Papa-Ohr. Aber ich plädiere bei ihm schon auf die Schiene Fleiß, weil ich einfach glaube, dass du verdienst es dann auch etwas zurückzubekommen und das implantierst du in deinem Kopf. Wenn du fleißig bist, dann bekommst du was zurück. Das ist auch, ich empfinde das als das Gesetz des Lebens. Du wirst bestraft dafür, wenn du nicht fleißig bist. So, warum soll jetzt einer sich hinsetzen, weil er jetzt irgendwie super Talent hat? Glaubst du kriegst irgendwas geschenkt im Leben? Das kann passieren bis zum gewissen Punkt. Die Frage ist aber, und diese Latte, und ich habe dir letztes Mal von einem Interview, meinem ersten Interview mit dem Golfmagazin, und der Gunter Marx, der ist leider nicht mehr unter uns, Redaktionschef, der hat mir damals eine Frage, wir können da gerne nochmal zurückkommen. Aber wieso sollst du denn etwas bekommen? Die Latte, die du dir legst, die legst du dir selber. So, und jetzt sagst du zu dir, was möchte ich werden? Möchte ich jetzt, ja, ganz ordentlicher Fußballspieler? Ihr macht es Spaß, ein ganz ordentlicher Fußballspieler zu sein oder ein ganz ordentlicher Tennis zu spielen. Versuche doch, das rauszufinden, was in dir steckt. Versuch doch, rauszufinden, wie gut kann ich denn als Golfspieler werden? Und diese Reise macht doch extrem viel Spaß. Also Das ist, und das ist, was ich ihm versucht zu sagen. Und jetzt ist die Frage eben, und ich habe totales Verständnis für jedes Computerspiel, ehrlich, ich spiele auch, ich gebe es zu, ich habe auf meinem Handy, Empire finde ich mega, dieses Farbenspiel, ja, mit den Helden, und da hast du 4-Stern, 5-Stern Held, ja, natürlich spiele ich auch FIFA, aber ich finde das Spiel ist, und da kommen wir wieder zu, ich habe nichts zu verstecken, aber ich sage zu ihm, unser Leid, Wort auf Silvester. Wir waren in Silvester in Portugal, im Villa Vita, auf der Dachterrasse. Und für 2020 hat der Lucky, mein Sohn und ich, mir ein Leitwort genannt. Und das heißt Effektivität. Mhm. Und Effektivität finde ich so mega gut. Warum? Weil du sollst ja Spielraum haben für ein Computerspiel. Es ist aber die Frage, wie ist denn die Verhältnismäßigkeit? Trainiere ich jetzt eine Stunde oder zwei draußen Fußball, Dribbling und spiele dann 6 Stunden irgendwelche Computerspiele? Oder sage ich, Computerspiele sind schon geil, aber eine Stunde, meine Zeit ist mir doch viel zu wertvoll. Ich muss doch was anders machen. Da kriege ich doch viel raus. Aber es gibt ja Menschen, die wollen hinten raus gar nicht ein guter Sportler werden. Die wollen ja der Beste im Computerspiel werden. Und wenn ich so einen Vollpfosten treffe, dann muss ich ihm sagen, du hast dein Leben verschwendet. Sorry. Und vor allem ich als Sportler, wenn ich draußen war, ich habe im Winter mir 2 Quadratmeter freigeschaufelt, weil ich noch kein Geld hatte und mein Papa auch nicht, mich monatelang nach Amerika zu schicken. Das habe ich mir dann selber mit Händen erarbeitet. Aber ich habe mir 2 Quadratmeter, wo ich schlagen konnte, wo Rasen war dann bei Schnee und dort, wo ich den Ball reinschlagen habe. Und ich habe genau immer 100 weiße Titles gehabt in meiner Balltasche. Und wehe, das waren am Ende nur 98, die ich eingesammelt habe. Dann habe ich geschaut, wo die 2 Einschlaglöcher außenrum waren um dieses Viereck. Und das ist meine Geschichte zu Fleiß. Und egal, wie kalt es war. Es war halt so. Und ich kann es nur jedem mitgeben. Diese Nachhaltigkeit, irgendwann zahlt sich die aus. Ich bin ganz sicher.
Und du beschreibst es, und das gibst du deinem Sohn mit. Und wenn ich das so beschreiben darf, dieses Ehrgeiz zu entwickeln, natürlich auch zu finden, was du liebst. Weil wenn du gefunden hast, was du liebst, dann ist es auch gar nicht schwer, extrem viel Leidenschaft reinzupacken, weil in Leidenschaft steckt scharfe Leiden.
Ja, aber du musst es, ich sag da immer, du musst für irgendwas brennen. Mhm. Und das habe ich ihm, er ist noch, dass er jetzt das Glück hat, dass er 2 Sport, der ist jetzt gerade 14 geworden, hat Handicap 18. Ich sage immer, du bist eine Wurst, ja.
Das habe ich.
Papa, du bist so gemein.
Der spielt so gut wie der Küffel.
Aber so sieht's aus. Aber wenn wir miteinander spielen, dann spielt er 10 über. Und mit 14, also jetzt ist er gerade 14 geworden, es war 13. So, jetzt wenn der noch 1-2 Jahre ordentlich übt, aber du musst für irgendetwas, musst du eine Leidenschaft, du musst für irgendetwas brennen. Was dann, was diesen Brand entfacht bei dir innen drinnen, sind ganz unterschiedliche Motivationen. Das heißt, es ist ja egal, ob er 1 Euro oder 1.000 Euro dafür bekommt. Man muss auch mal wegkommen davon. Deswegen machst du ja keinen Schlag besser oder schlechter. Das ist ja, wenn einer sagt, ach, jetzt geht's um viel, jetzt konzentriere ich mich mal besonders. Da sage ich immer, ach, das ist ja, wie geht denn konzentrieren besonders? Ja, also das heißt ja, du hast dich vorher nicht konzentriert. Warum nicht? Wolltest du es nicht viel genug? Wolltest du es nicht stark genug? Also, aber du musst, und wenn du Briefmarken leidenschaftlich sammelst, ich würde nie Briefmarken sammeln. Ich finde es todeslangweilig, Briefmarken zu sammeln. Deswegen schlage ich lieber Bälle. Aber ich könnte eine Stunde lang versuchen, meinen Putt-Stroke zu verbessern, weil mir macht das echt Sinn, weil wenn ich am ersten Loch rausgehe und ich hau in Straßlach ein paar 5, meinen dritten Schlag 2 Meter hin, dann möchte ich wissen, alles klar, den habe ich gerade geübt. Und zwar 100 Mal. Hey, das weiß ich doch, dass ich den rein tue. Tennis, wenn du einen Aufschlag hast, einen wichtigen. Ja, wenn du den 100 Mal gemacht hast am Tag vorher, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher, wie wenn du 10 gemacht hast und gesagt hast, ah ja, den kann ich jetzt, alles klar, nächsten Tag, ob der noch da ist. Also diese Nachhaltigkeit, und die kriegst du nur, wenn du für was brennst, und dann kannst du diesen Fleiß entwickeln, und der tut gar nicht so weh, der Fleiß, plötzlich, weil es fängt an, Freude zu machen. Und die Hauptmotivation ist Erfolg.
Mega, mega, mega. Was macht für dich Erfolg aus? Und jetzt, du hast vieles schon angesprochen, aber zu dem, was du schon angesprochen hast, was macht für dich am Ende Erfolg aus? Auch als aus deiner heutigen Sicht, weil es gab ja nicht immer diesen Stefan Gandl, der du heute bist. Du warst vielleicht auch mal ein bisschen oberflächlicher, getrieben und vielleicht auch
andere Sachen im Fokus.
Genau, ja, andere Sachen im Fokus. Mit dem heutigen Bild, was ist Erfolg für dich? Weil wir haben ja auch viele Menschen, die sind vielleicht 25, 30, ja. Ja. Was gibst du dir mit, was ist wirklich Erfolg?
Das definiert jeder für sich anders. Das ist auch für jeder. Für den einen ist Erfolg, ich muss kurz überlegen, weil es gibt so ein großes Spektrum, was Erfolg ist. Aber vielleicht kann ich dieses, ich hab's geschafft. Weiß nicht, ob du Menschen kennst, Küffi, die von sich aus behaupten, ich hab's geschafft. Dann haben sie ja sich irgendwo ein Ziel gesetzt und sagen dann, ich hab's geschafft. Nur, ich habe dir vorher von der Geschichte erzählt, von diesem Wahnsinnsinterview mit 17 Jahren. Ich war auf der Titelseite vom Golfmagazin und dann fragt er mich, was denn mein Ziel ist. Und ich bin so verrückt als 17-Jähriger und sage zu dem, ja, ich wäre der beste Spieler in Europa. Ja?
Heute, Selbstverständnis.
Ja, völlig. Also überhaupt, das hätte ich mir denken können und hätte sagen können, okay, das ist mein Ziel. Aber das auch noch über meine Lippen kommen zu lassen. Das heißt, jetzt gibt es, jeder misst dich daran. Und jetzt ist natürlich, du wirst dann 10. in Europa oder 20. in Europa und hast aber vorher gesagt, es wäre toll, wenn ich in Europa 50. werden würde. Dann würde dich jeder feiern. Sagst du möchtest Erster werden und wirst nur 10., sagt jeder, ha ja, siehst du,
also du meinst,
hat er nicht geschafft. Gell?
Also du meinst, dass dann
so eine relativ
Erwartungshaltung dann da ist,
genau.
Nicht nur bei dir, sondern auch im Außen.
Genau.
Und das natürlich dann im Pendel gegen dich ausschlagen kann.
Ja, absolut. Und dieser Erfolg, jetzt kannst du dir ja die Frage stellen, möchtest du für dich erfolgreich sein oder möchtest du für dein Umfeld erfolgreich sein? Was ist ein Mehrwert?
Spannend.
Ja, also weil dein Umfeld kannst du ja in ihrer Meinung gar nicht beeinflussen. Also für die ist was ganz anderes Erfolg. Ja? Ist jetzt einer erfolgreich, weil er 3 Autos hat oder ist er erfolgreich, weil er ein guter Typ ist? Der eine sagt, naja, lieber bin ich kein guter Typ, aber habe 3 Autos.
Ja, reden wir mal in der Golfsprache. Ja?
Ja.
Vergleicht mal einen Tiger Woods mal mit einem ganz normalen Golfspieler, weiß ich nicht, Ritthammer zum Beispiel.
Ja?
Ich meine, da ist ja ein Riesenunterschied. Ja? Alleine schon von dem, was sie gewonnen haben. Ja, da ist ein Riesenunterschied.
Da ist ein Riesenunterschied, natürlich.
Aber ist es der eine, ja, wenn man jetzt rein faktisch von den Titeln her geht, ist der eine erfolgreicher als der andere.
Stimmt, wenn du so runterbrichst, total. Also du übst eine Sportart aus und der eine hat mehr Titel und der andere hat weniger Titel. Aber vielleicht, jetzt hat der Tiger, also jeder kennt Tiger, da ist er nun, gibt es ja auch 2 Jahre einer extremen Krise. Ja, da hat er seinen Fokus einfach auf andere Dinge gelenkt. Da ist er dann weg von seiner Leidenschaft gekommen, fand vielleicht Erfüllung oder seine Zielsetzung in anderen Dingen und die haben ihn dann tatsächlich zum Fallen gebracht. Und vielleicht ist das ein viel, viel größerer Erfolg in seinen Augen für sich selber, dass er darüber hinweggekommen ist, als jeder Titel, den er vorher gewonnen hat.
Absolut.
Könnte man ihn jetzt mal fragen. Aber ich habe inzwischen gelernt, auf sowas anders draufzuschauen, aus meiner Sicht. Also es heißt auch nicht, dass ich jetzt einer der erfolgreichsten weltweit Golfspieler war. Ich war ganz gut. Ich war wirklich ganz, in Deutschland war ich ganz gut, in Europa war ich ordentlich, aber ich habe genauso meine Misserfolge gehabt. Ich habe genauso viele, viele schlechte Runden gespielt. Da soll keiner draußen glauben, dass ich mich hinstelle und sage, oh, ich bin jetzt so ein toller Spieler. Ich war nicht schlecht, aber in der Relation, das soll mal jeder für mich selber entscheiden lassen, wie gut oder wie erfolgreich ich war oder bin.
Na gut, du bist ja in dem Umfeld Golf immer noch, wirst du wahrgenommen, ja? Also jeder kennt dich, wenn man auf den Golfplätzen in Deutschland unterwegs ist, dein Name ist Programm, du hast heute noch viele, sagen wir mal, Brands, die um dich herum sind, die dich sponsern, die ja im Golfsport auch aktiv sind, wie zum Beispiel Hugo Boss und Porsche und so weiter, also du bist ja noch voll drin, ja, obwohl du jetzt kein aktiver Profispieler mehr bist.
Aber Küffi, das kann ich dir auch sagen. Da gibt es vielleicht 2, 3 Spieler, die von den golferischen Resultaten vielleicht auf der gleichen Ebene sind. Aber ich habe immer versucht, für mich erstens total nahbar zu sein, ganz menschlich zu sein und jeden vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Hausmeister genauso ehrlich zu fragen, wie geht's dir, was machst du heute, gibt's was? Und mich so zu unterhalten. Und vielleicht war diese Menschlichkeit und dieses Nahbare vielleicht kann sein, dass das der Schlüssel zu meinem Erfolg war oder zu der Person, die ich jetzt geworden bin. Aber das habe ich auch nie aufgesetzt und versucht zu spielen. Also ich habe nicht, ach, wenn ich so bin, dann sagt jetzt Hugo Boss, ach, der ist aber ein smarter Kerl, den braucht man. Weil zum Beispiel mit Hugo Boss entwickle ich mit Teile, Bekleidungsstücke, wo die mich fragen und sagen, du, ist die Regenjacke, ist das gut, Stefan? Schlag mal ein paar Bälle, schreib uns mal ein paar Zeilen. Weil ich aber auch mit den Leuten dort, mit dem Team so umgehe und sag und jeden für wertvoll, gleich wertvoll beachte und sag, du bist für diese Sache, dieses Brand, genauso wichtig wie ich, der da draußen die Sachen trägt und vielleicht im Spotlight stehe. Und das ist, was ich versuche, immer mehr und mehr zu leben und zu verkörpern.
Ja, super interessant. Und du bist ja heute auch, wie ich es gerade schon gesagt habe, im Umfeld von Golf auch immer noch zu finden. Ja? Ja. Was macht dieser Stefan Gandl heute?
Also ich habe dann das große Glück gehabt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, habe ich zusammen mit dem Norbert Dobeleit, da habe ich auch wirklich durch auch unser Zusammentreffen, habe ich dann Golftipps für Abschlag Golf. Das war, lief erst auf N24 und dann lief es auf NTV. Und da wurde ich dann Golfexperte für die Turniere, die zeigen durften. Und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich vor knapp jetzt 14 Monaten bei Discovery, bei Eurosport, einen Vertrag unterschrieben habe und dort den Sender Golf TV begleite und eigentlich jede Woche über die Golfturniere auf der ganzen Welt berichte, als Kommentator, als Experte, in Highlights, Zusammenfassungen. Das macht mir auch riesig Spaß, weil ich dieses Golf, ich habe das Gefühl, das hat mein ganzes Leben bereichert. Das hat alles das, was ich habe und was ich kann und was ich bin ich durch den Sportgolf. Und der Sportgolf an sich, der kann dich verändern als Mensch, gefühlt. Das kann ich dir nur sagen und allen, die zuhören. Golf ist nicht dieser Altherrensport. Golf ist nicht dieses Dumme, was ich damals dachte, den Ball hinterherlaufen, mit dem dicksten Auto auf dem Parkplatz fahren, mit schwarzer Lacktasche und dem neuesten Equipment rumlaufen, sondern Golf ist eine Lebensphilosophie. Golf erzieht zur Demut und Golf ist eine Sache, wo du viel, viel mehr lernen kannst, als man denkt. Der eine nimmt Golf als Sport wahr. Der eine sagt, okay, das sehe ich als absolute Challenge und zwar sich selber gegenüber. Du spielst ja gegen niemanden. Das ist ja der Irrtum. Du hast jetzt einen Gegner und versuchst, den zu vernichten. Das ist ja Quatsch. Ja? Also beim Golf gibt es auch keine Gegner, sondern nur Mitbewerber, was wir als Spaß immer sagen, wenn du gegen einen spielst. Da gibt es natürlich das eine oder andere Psychospiel. Aber der Golfsport ist tatsächlich so, der kann dich als Mensch verändern. Ob du jetzt rausgehst und dort Ruhe suchst oder ob du sagst, das nehme ich jetzt als Business Case, wo ich 100, 120 Corporate Days im Jahr habe und wirklich mit vielen Konzernen, mit vielen Firmen, mit auch Vorständen unterwegs bin auf dem Golfplatz. Aber du siehst, ist einer ehrlich, ist einer aufrichtig? Wenn du einen fragst, du hast doch ein 4 gespielt und er sagt ja und wir beide wissen aber, dass er 5 gespielt hat. Dann weißt du, dass du mit dem am besten keine Geschäfte machst. Ja. Und der andere, also der sagt, ich bin aus dem Wald gekommen, mein Ball hat sich bewegt, keiner hat es gesehen. Mit dem Menschen machst du am besten Geschäfte, weil der ist immer ehrlich. Also nur eine kleine Seitennotiz.
Ja, wir werden in der zweiten Folge, weil wir nehmen jetzt gleich auch Teil 2 auf und da möchte ich mit dir mal in ein paar Minuten sprechen, was du aus dem Golfsport gelernt hast und was man vielleicht auch fürs Business lernen kann. So Sport meets Business.
Sind wir schon von der Zeit zu lang?
Oder? Ja, wir sind jetzt leider schon, mit dir könnte ich jetzt 2 Stunden lang reden. Vielleicht noch eine abschließende Frage für diesen ersten Teil, Stefan. Ich meine, du bist jetzt heute Kommentator, du bist im Golfsport aktiv, du hast für viele Firmen dieses Thema Golf auch nahbar gemacht. Ich meine, Golf war ja früher so ein elitärer Sport.
Genau.
Ist ja heute kein Breitensport, würde ich sagen, aber es ist zumindest ein Sport, den sich jeder heute leisten kann.
Finde ich auch. Ja. Also es wird auch unterschätzt. Man sagt immer, der Golfsport ist nur für die oberen 10.000, aber inzwischen gibt es noch zu wenig, aber es gibt öffentliche Anlagen, wo es jeder spielen kann und wo es auch erschwinglich ist, Golf zu spielen. Und manchmal kommt es mir so vor, als da ein bisschen so eine mit gespaltener Zunge gesprochen wird von den Verbänden, die versuchen das immer als Volkssport zu etablieren Und es wird aber zu wenig dafür getan. Jede Großstadt müsste eigentlich einen öffentlichen Golfplatz haben. Und da ist nicht so wichtig, ob der Ball jetzt super rollt oder nicht, sondern du musst die Möglichkeit haben, für eine vierköpfige Familie diesen Golfsport auszuüben. Das würde ich mir persönlich als Aktiver wünschen, aber als Pendant genauso. Und ich weiß, in Amerika, wo ich viele Kollegen und auch Männer habe, da gibt es ja ganz geschlossene Golfclubs. Gibt es ja auch in Deutschland ein oder zwei. Aber da wird alles anders gelebt. Da kannst du schon die Schranke vorne haben. Und da kannst du schon sagen, okay, hier können halt jetzt nur 200 spielen, weil sie mehr bezahlen. Und da ist es ein bisschen elitärer. Und da wollen wir gehen, weil wir unsere Ruhe haben wollen. Aber das geht dann schon wieder in die gesellschaftliche Richtung. Und da kann jeder für sich aussuchen, wo ist denn mein Platz? Will ich jung sportlich? Will ich elitär? Will ich gesellschaftlich? Oder will ich als Breitensport das machen? Und das gibt es überall. Also wenn du suchst und wenn du jemanden fragst, ich wäre immer gerne als Experte bezeichnet und spaßeshalber in meinen Kommentatoren-Turnieren sage ich auch, jetzt wisst ihr, warum ich der Experte bin, weil ich habe es fast vorausgesagt, spaßeshalber und auch natürlich mit dem Augenzwinkern, ich überschätze mich nicht, aber es trifft zu 99% trifft dann das schon ein, was ich sage. Und da kann ich schon einiges erzählen, wo du hingehen sollst, auf welches Gelände, wenn du einfach nur Golf spielen willst, weil du Golf spielen willst, weil es einfach Spaß macht.
Ja, na absolut. Du hast ja bei mir auch nochmal eine ganz andere Stufe gezündet im Golfsport. Als ich dann mit dir mal trainiert habe, ich habe ja zwei Jahre gar nicht trainiert und habe ich auf irgendwie 22 runtergespielt und habe ich gemerkt, du, ich könnte jetzt mal was tun.
Damals warst du der Gefühlstyp.
Ja, genau.
Und langsam ist es bei dir auch so geworden, dass du ein bisschen auf die, sagen wir mal, nicht nur aus den Händen spielst, sondern auch ein bisschen überlegst, auf welcher Bahn sollte der Golfschläger schwingen.
Genau. Also das. Naja, aber es ist spannend, weil du eben da sehr individuell unterwegs bist, auch als Trainer heute. Und das gefällt mir so an dir. Und das nehmen wir uns jetzt wirklich so als Überleitung in den zweiten Teil, den du dir nächste Woche anhören kannst. Und ich möchte dich jetzt zum Abschluss des ersten Teils fragen, Dream Plan You. Das war so mein Titel, der hat so mein Leben irgendwie begleitet. Dieser Traum, etwas ganz Besonderes zu sein.
Der trifft das, wenn ich jetzt an mein 17. Lebensjahr, dann hatte ich einen Traum. Genau. Den hatte ich mit 15.
Genau.
Und dann habe ich angefangen, aber weißt du, dass ich damals gar nicht so dieses Plan, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, sondern
ich habe nur gemacht. Ja, genau, aber was macht denn, genau, und das ist eine sehr, sehr geile Möglichkeit, dich das zu fragen. Schau mal, der Traum alleine reicht ja nicht, sonst bleibst du ja immer ein Träumer.
Ja.
Und Träumen ist super und Träumen ist wichtig, um eine Zielsetzung zu haben.
Ich glaube, dass das der Anfang sogar
richtig
ist. Ich glaube, dass das, wenn du einen Traum hast, dann lohnt es sich, den nächsten Schritt zu gehen.
Und was ist der nächste Schritt für dich?
Was nach Traum kommt, du musst definieren, wie du jetzt diesen Traum verwirklichen kannst. Also das ist meine
Plan.
Meinung.
Also
total. Du musst zumindest, egal wie, aber du musst dir eine Möglichkeit suchen, wie du den Traum verwirklichst. Wie du das auch immer machst. Bestich jemand, dass du den Traum verwirklichst. Aber leichter ist es, ich schwör's dir, leichter ist es mit deinen eigenen Händen.
Ja.
Weil das nämlich die ehrliche Art und Weise ist.
Yes.
Und die verdienst du dann auch. Und deswegen glaube ich, dass das der Weg ist, wenn du einen Traum hast, suche einen ehrlichen Weg, wie du an dieses Ziel kommen kannst.
Mhm.
Und ich bin hundertprozentig sicher, dass es nur über den Weg Nachhaltigkeit und Fleiß geht.
Wahnsinn. Also Dream Plan, da eben diesen Plan umzusetzen, wie kann ich den Traum in die Realität umsetzen? Ja? Und dann natürlich dieses dritte Schlagwort, You, also du.
Mhm.
Es wird auf dich drauf ankommen und du bist Einzelsportler.
Ja? Schrecklich, ja, gell?
Na, das heißt schrecklich, es ist ja eine andere Form.
Ja, aber pass auf, das ist eine Diskussion, die ich mit meinem Sohn, dem Lucky, ständig führe.
Ja, ja.
Weil ein Spiel läuft gut, er ist super, dann, ja, Mannschaft ist super. Ja? Es läuft nicht, er spielt schlecht, kann er sich besser verstecken. Er ist doch super. Aber ich sage immer, schau her, Lucky, deswegen habe ich mich von dieser Mannschaft verabschiedet, weil ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich mehr beeinflussen kann, wenn ich alleine bin. Weil, aber das ist mein Naturell. Jetzt kann es aber sein, und da bin ich auch ganz, ganz schnell eines Besseren belehrt worden, dass alles, kann ich nicht alleine stemmen. Weil da war dann plötzlich, war ein Caddy an meiner Seite. Und wenn ich den nicht gehabt hätte, und das ist wieder dieser Teamgedanke, das ist zwar nur einer, aber vielleicht war dann auch, ich war einer der ersten Golfprofis, die mit einem professionellen Vermarkter gearbeitet haben, der gesagt hat, du, Stefan, wir müssen jetzt mal mit den Firmen so sprechen, in welche Richtung gehen die, in welche Richtung willst du. Machen wir vielleicht den zweiten Teil, aber ich glaube, dass es eine wahnsinnige Mischung zwischen einem gesunden Ego und sich dann Leute an die Seite zu holen, wo du denkst, die ergänzen deine Lücken, die ergänzen das, was du vielleicht nicht ganz so gut hast, das musst du jemand anders übergeben und machen lassen. Und vielleicht hat der Caddy dann mal etwas anders gesehen und sagt, Stefan, da können wir jetzt nicht drüber schlagen. Und ich sag, ja klar, hey, der Gandl steht vor dir, da können wir schon drüber schlagen, ja. Und der sagt, vergiss es, das dürfen wir jetzt nicht machen. British Open, Canusti, Schoof van der Velde, 7 am letzten gespielt, Doppelbogey hätte er gebraucht, das nur eine Anekdote. Mhm. Da hätte er einen Caddy gebraucht, der sich auf den Golfball setzt und sagt, ich gehe hier nicht weg, bevor du nicht das Pitching Wedge in der Hand hast. Und er hat es anders gemacht für sich. Er ist gescheitert. Vielleicht war er ein bisschen zu Ego.
Ja, ja, und du sagtest eben, dass du derjenige bist, der die Verantwortung übernehmen darf, die Verantwortung für sich selber, für sein Tun und Handeln.
Ja.
Und das ist wichtig. Und ja, alles andere, was auf meinem Zettel steht, packen wir in den zweiten Teil, weil es so spannend ist, weil du so viel Sinnhaftigkeit, so viel Naturelles, glaube ich, in deinen Golfjahren und Jahrzehnten mitgenommen hast, die du heute in dein Unternehmerleben gepackt hast.
Und ich das glaube ich auch.
Ja. Und ich möchte einfach diesen Einblick, wenn du erlaubst, in der nächsten Serie mitgeben, was macht ein Stefan Gandl denn heute so als Unternehmer erfolgreich? Was hast du aus dem Sport und aus dem Profisport gelernt? Und ich freue mich drauf.
Das können wir gerne. Du kannst vielleicht schon den dritten und vierten Zettel rausholen.
Es war mir von vornherein klar, dass dieses Interview eigentlich reicht für die nächsten 5, 6 Jahre, weil es so spannend ist mit dir. Und es ist echt spannend, wenn man in München rumläuft. Gell? Und ich habe letztens das Foto gepostet von uns beiden in Instagram und ich habe, glaube ich, 30, 40 Nachrichten bekommen. Du bist ein Mensch, der sehr, sehr stark auch da in der Öffentlichkeit steht, aber das gar nicht so richtig, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Du bist so ohne jeglichste, sag mal, Star-Allüren.
Ja, das habe ich wirklich nicht.
Nein, das ist so ganz normal. Du lebst
so im Wald am Köffi, Wald. Ja, aber weißt du, was ich früher gedacht habe, Köffi? Ich müsste mich abschotten und schützen. Ich habe ich jetzt auch manchmal noch, dass ich manche ja nicht jetzt so ganz nah ranlasse, weil es gibt ja auch ein paar Wahnsinnige da draußen. Aber ich will da mich nicht irgendwo auf den Podest stellen, weil Bernhard hat mal zu mir beim Bälle schlagen, sagt er, weißt du was, Stefan, wir spielen zwar besser Golf als 95% aller anderen, aber das sind nur 5% von diesem ganzen Kuchen und deswegen sind wir eigentlich gleich. Und nach dieser Satz, der geht mir nicht aus dem Kopf und nach dem versuche ich zu leben. Vielleicht, Entschuldigung an den ich mal nicht Hallo gesagt habe am Golfplatz an der Stelle, aber ich versuche keine Allüren zu haben.
Was möchtest du so als Schlusssatz für die erste Serie mal mitgeben?
Dass es mich, das was du mich alles fragst und das was ich alles erzähle, das wühlt mich auf und das ist, ich habe gedacht, das kann man ganz, ganz cool, wie ich das auf dem Golfplatz oft machen muss, abhandeln, aber das geht viel zu tief eigentlich und es ist gut, dass wir jetzt eine Pause machen.
Ja, okay, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen, vielen Dank für den ersten Teil.
Gerne, servus.